Eine Geschichte aus Lukas Kapitel 7, Abvers 36. Es bat Jesus aber der Pharisäer einer, dass er bei ihm esse. Und er ging hinein in das Pharisäers Haus und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Da die vernahm, dass er zu Tische saß in des Pharisäers Haus, brachte sie ein Glas mit Salbe und trat hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße zu netzen mit Tränen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salbe. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn geladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und welch eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sag an. Es hatte eine Gläubige zwei Schuldner. Einer war schuldig 500 Silbergroschen, der andere 50. Da sie aber nicht hatten zu bezahlen, schenkt es beiden. Sage an, welche unter denen wird ihm am meisten lieben? Simon antwortete, ich achte, dem er am meisten geschenkt hat. Er sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du dies Weib? Ich bin gekommen in dein Haus, du hast mir nicht Wasser gegeben für meine Füße, diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber, nachdem ich hereingekommen bin, hat nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Derhalben sage ich dir, sind viele Sünden vergeben, darum hat sie mir viel Liebe erzeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen an, die mit zu Tische saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin in Frieden. Also Simon, der Pharisäer, hat Jesus zu einem Abendessen, anscheinend ein feierliches Essen, eingeladen. Es steht nicht hier geschrieben, aus welchem Motiv. Aber ich nehme an, es war etwas interessant, jemanden beim Tisch zu haben, der Tagesgespräch war. Zu sehen, wie er ist, was er sagt. Aber das war ein bisschen komisch. Jeder, der schon in Osten gewesen ist, weiß, dass sie sehr gastfreundlich sind. Und sie nehmen es sehr ernst, genau auszuführen, was erwartet wird an Gastfreundlichkeit. Man bekommt immer einen Kuss zur Begrüßung, meistens an beiden Backen. Und dann steht ein Diener bereit, die Füße zu waschen. Das war nötig, natürlich, wenn man Sandalen da im Staub geht. Und da wurde auch Öl, eine aromatische Öl, das hat eine schmutzlösende Wirkung immer, das war auch gut zu erleben, wenn man schon draußen im Stau gewesen ist, meistens aus Pflanzenöl und Harz, Gewürze, Möhre. Und keiner hat ihn das getan. Anscheinend hat keiner ihn empfangen. Es steht hier geschrieben, er muss selber seinen eigenen Platz finden beim Tisch. Es steht da, er setzte sich zu Tisch. Ja, diese Unhöflichkeit bestätigt nur eins. Simon hat den Wanderprediger nicht besonders beachtet. Jesus war bestimmt nicht am Kopfende des Tisches. Da saß die Eliten, die besonderen Freunde, sondern wahrscheinlich mehr am Fußende des Tisches. Der Pharisäer fand ihn interessant, wahrscheinlich, aber er wollte nicht ganz zu eng mit ihm sein. Er wollte auf keinen Fall mit ihm identifiziert sein, weil seine Welt und die Welt der Pharisäer waren zwei ganz verschiedene Welten. Wir wollen nicht zu schnell den Simon verdammen, seine Selbstgerechtigkeit, und das waren die Pharisäer selbstgerecht, sie glaubten, dass sie alles richtig machten nach dem Gesetz. Das wird meistens, wenigstens in der heutigen Sprache, mit Religion verbunden, nicht? Ein Pharisäer ist ein religiöser Mensch, der von seiner eigenen Gerechtigkeit sehr überzeugt ist. Aber ich habe beobachtet, es gibt auch manche Nicht-Frommen, die auch sehr geschickt sind, ihre Überlegenheit über anderen Menschen herauszustellen. Die wollen ganz gerne beweisen, dass sie doch besser sind in irgendeiner Weise. So oft im Gespräch mit Menschen über den Glauben höre ich von denen, von Christen, die sehr versagt haben, restlos versagt manchmal. Aber ich überlege manchmal, warum erzählen sie so gern von Menschen, die versagt haben? Ja, ich denke, sie wollen damit beweisen, dass sie vernünftiger sind und anständiger sind und besser sind. Und ist das nicht die Haltung eines Pharisäers? Niemals vergessen, im Neuen Testament haben die Pharisäer Jesus als Feind gesehen. Ich finde es merkwürdig, dass die Freunde Jesu heute werden oft als Pharisäer bezeichnet. Einer, der stolz ist auf seine Überlegenheit in irgendeiner Weise, ist pharisäisch in seiner Wirkung. Ich hoffe, dass es uns klar ist heute Abend, ein gläubiger Mensch ist nicht gläubig, weil er überzeugt ist, er sei besser als andere Menschen. Wenn es überhaupt einen Unterschied gibt bei dem Leben eines gläubigen Menschen, ist nur eins klar darüber, und das ist, Gott ist verantwortlich für den Unterschied. Und deshalb kein Mensch kann darüber stolz sein. Also, lass uns sicher sein, dass wir nicht ungefähr gleich denken wie der Simon. Jesus hat wenigstens eine Einladung zu diesem Festessen gekriegt, aber es kam auch eine uneingeladene Gast, eine Frau, die eine Sünderin war. Das ist die einzige Bezeichnung, wir haben für diesen Mensch, eine Sünderin. Anscheinend war sie auch ziemlich bekannt in der Stadt, wie üblich. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass man einfach sagt, sie war eine Sünderin. Besonders in unserem heutigen Tag. Es gibt fast gar keine Sünder mehr. Haben Sie das nicht gehört? Es gibt einen Mensch mit einem psychologischen Knacks. Es gibt jemanden, der ein bisschen Behandlung braucht. Aber ein Mensch, der ein ausgesprochener Sünder ist, ja, das ist ganz, ganz selten. Dass der Begriff überhaupt Sünde ist für den modernen Mensch, ja, wenn man das Wort hört, Sünde, da schmunzelt man ein bisschen. Ja, wer ist doch ein Sünder? Es wird den Eindruck gemacht, dass das eine altmodische Idee ist, dass man Sünde sein soll. Dass es gar keine gibt mehr. Es ist nur alles zu erklären. Und wenn du den Mensch richtig erklärst, was mit ihm los ist, dann wird er nicht mehr sündigen. Ob das stimmt oder nicht, ist noch zu beweisen. Aber diese Frau war eine seltsame Sünderin, in dem es scheint, dass sie ganz gerne Vergebung haben wollte. Befreiung. Befreiung von der Verdammnis. Sie wollte nicht ihre Sünden zudecken. Sie wollte nicht alles erklären, um zu beweisen, dass sie doch nicht schuldig war. Sie wollte einfach befreit werden. Und das ist eine gute Sache, wenn man so ehrlich ist vor Gott, dass man einfach sagt, so ist die Lage und ich suche Befreiung. Ihr Anwesenheit dort bei Simon, bei diesem Festessen, ist bestimmt ein Beweis, dass sie irgendwo eine Begegnung mit Jesus früher gehabt hat. Man merkt, sie hat nicht gezögert, sie wusste ganz genau, er wird mich nicht abstoßen, er wird verstehen, man konnte mit seiner Liebe rechnen. Sie hat absolut keine Angst, sie kam einfach da rein, ging zu ihm und kniete sich nieder und fing an, seine Füße zu waschen. Ich bin fest überzeugt, dass der Sünder, der diese Haltung hat, tatsächlich hat absolut nichts zu fürchten, kann wirklich mit dieser Selbstverständlichkeit zu ihm kommen, genau wie sie. Sie hat eine echte Liebe erkannt. Sie konnte nur mit Liebe erwidern. Und was ganz normal ist, sie hat etwas Kostbares mitgebracht. Liebe wird in der Ausdrucksweise immer erfinderisch sein. Wird auch wahrscheinlich freigebig sein, weil der einzige Motiv wird, den Geliebten eine Freude zu machen. Was sie gegeben hat, hat wahrscheinlich ziemlich viel Geld gekostet. Aber das kannst du wissen, wenn Glaube echt ist, es wird ein Mensch auf diese Weise bewegen, dass man Freude hat, Opfer zu machen, freigebig zu sein, dienen zu können, das ist das Ergebnis eines echten Glaubens. Wir haben das gerade erlebt in Texas. Wir brauchen ganz dringend ein Köchin in der Küche. Und das ist immer schwer bei so einem Zentrum. Und ein Mann, der Christus liebt, und das merkt man dann bei ihm ganz schnell, kam zu mir und sagte, ich habe ein Geschäft in San Antonio, aber ich möchte das aufgeben und zu euch kommen und mit meiner Frau zusammen die Arbeit in der Küche übernehmen. Er sagte, was wir bekommen an Geld ist uns ganz egal, wir möchten dienen. Und das ist ganz schön, zuverlässige Menschen in der Küche zu haben, die da sind aus Liebe für den Herrn. Es wird natürlich in ganzer Menge verschiedene Weise ausgedrückt, aber ich glaube, das kann man nur merken. Einen echten Glaube findet immer eine Möglichkeit, das in die Liebe auszudrücken. Ich bin überzeugt, dass der Simon das alles gesehen hat, sehr kritisch war und da saß und überlegte, was er dagegen sagen könnte. Das Küssen lässt ihn nicht unbewegt. Wahrscheinlich war das Neid, was in ihm hochgekommen ist. Das ist eigentlich verständlich. Es ist bestimmt eine Zeit her, seit jemand seine Füße geküsst hat. Und als er da saß und das beobachtet, er muss natürlich eine fromme Erklärung geben für seine Kritik. Er sagt nichts gegen die Frau, sondern gegen die Glaubwürdigkeit Jesu. Er sagte, das soll ein Prophet sein, ein Mann Gottes. Und er weiß nicht, was für eine Frau das ist. Wenn er das wüsste, würde er ganz bestimmt nichts mit ihr zu tun haben. Er war ganz bestimmt unangenehm bewegt mit dem Ganzen. Er muss etwas finden, kritisch, und eine kritische Bemerkung machen. Es ist tatsächlich wahr, es ist etwas Störendes, wenn man ein Leben entdeckt, das tatsächlich anders ist. Anscheinend, der Mensch fühlt sich etwas bedroht, wenn er konfrontiert wird mit jemandem, der wirklich anders lebt, andere Motiven hat, andere Quellen des Lebens gefunden hat. Und wenn man sich bedroht fühlt, dann muss man irgendetwas da finden, um zu kritisieren, etwas dagegen zu sagen. Und das hat er gemacht. Er hätte das Wort so gern gesagt, denn diese Frau ist eine Sünderin. Mit dem Wort sagte er natürlich dazu, und solche Leute muss man abstoßen. Solche Leute soll man ablehnen. Wenn jemand solche Leute empfängt, ist derjenige selbst sehr verdacht. Ja, es gibt ein Spiel unter uns Menschen, und fast jeder kann das spielen, und manche von uns machen Gebrauch davon. Das Spiel heißt, wer ist der Schlimmste unter uns? Und wir haben eine Menge kleine Tricks gelernt, wie man das irgendwie herausstellen kann. Aber es wird nur nicht erkannt, dass wir kein bisschen besser sind, falls wir tatsächlich jemanden finden, der schlimmer ist. Es macht uns nicht besser. Was auch nicht erkannt ist, wenn wir anfangen, von Gut und Böse überhaupt zu reden und zugeben, dass es moralische Werte in der Welt gibt, Gut und Böse, wenn wir konsequent sind, werden wir früh oder spät auch zu Gott kommen. Werden wir zugeben, dass Gott der Einzige ist, der bestimmen kann, was tatsächlich gut und böse ist. Sonst, wer hat den richtigen Maßstab? Deine Meinung? Meine Meinung? Noch jemand anders? Fragen? Nein, wenn es überhaupt gut und böse gibt, dann muss Gott wissen darüber. Und das ist genau, was wir gestern Abend erwähnt haben mit dem reichen Jüngling. Deshalb hat Jesus ihm das Wort aus dem Mund genommen. Der junge Mann sagt, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben? Und er sagt sofort, hast du gesagt, gut, guter Meister? Es gibt nur einen, der gut ist. Und das ist Gott. Und Gott allein kann auch bestimmen, wer gut ist und wer nicht gut ist. Ich fuhr vor kurzem in Amerika in einem Bus und der Busfahrer erzählt mit großer Freude von einem Christ, der auch falsch gehandelt hat und wollte das gebrauchen als Entschuldigung für sich selbst. Aber nachdem er mir das in allen Einzelheiten erzählt hat, sagte er am Schluss, ich habe natürlich selber keinen Heiligenschein. Mit anderen Worten wollte er sagen, ja, ich tue ungefähr das Gleiche natürlich. Nur der Unterschied ist, er nennt sich Christ und ich nicht. Man merkt, wie elastisch ist der Begriff gut und böse, wenn Menschen anfangen so zu reden. Also Jesus hat eine kleine Geschichte für den Simon, erzählt von zwei Männern, der eine, der große Schulden hat und der andere nur wenig. Und da, der Hauptsatz in der Geschichte, da sie aber nichts hatten zu bezahlen, schenkte er es beiden. Tut Gott das? So ist er, dass er die Schulden vergibt? Nicht Simons Gott. Simon, der war ganz genau Was gebrochen wird, muss auch zu gut gemacht von demjenigen, der gesündigt hat. Simon, gerade das will Gott. Deshalb ist in der Welt gekommen. Nur die, die ihre Sünden lieben, oder die, die nicht, die versuchen mit aller Gewalt ihre Sünde zu decken, die sind die nicht Begnadigten. Sonst ist Gott bereit, alle zu vergeben, da sie nichts haben zu bezahlen. Deshalb muss Gott die vergeben, weil keiner von uns etwas zu bezahlen haben. Und dann kommt die große Frage an Simon, welcher unter denen wird ihn am meisten lieben? Ist das Gott wichtig, wer ihn am meisten liebt? Ist das ein Maßstab für die Erfahrung eines Christen, wer ihn am meisten liebt? Der Aussage ist, die ihm nur wenig lieben, sind überzeugt, sie brauchen gar nichts. Ist das unser Problem? Die große Frage, hat unser Begriff von Gott überhaupt etwas mit Liebe zu tun? Wenn nicht, haben wir nie geglaubt, da schenkte er es beiden. Wir haben es nie geglaubt. Es muss etwas in uns geben, was nicht billig ist, das zu bestehen. Wie groß ist die Not? Aber ein Mensch, der die Not nicht einsehen will und behauptet, er hat etwas zu bezahlen, kann man nur bezeichnen mit dem Wort, du Pharisäer. Simon gibt zu, in als Antwort zu der Frage Jesu, dem, der am meisten geschenkt hat. Der wird am dankbarsten und wird am meisten lieben. Und er hat recht. Jesus erzählt jetzt von der Frau. Er hat ihren wahren Zustand erkannt, ist überzeugt von der Wichtigkeit der Vergebung. Und deshalb ist sie nicht gleichgültig. Deshalb ist sie da. Deshalb findet sie Mittel, um ihre Liebe auszudrücken. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Das ist das Hauptproblem der Kirche heute Abend. Erstmal kennen wir keine Not. Wir sind sehr geschickt dabei, alles zu erklären, um zu beweisen, dass es überhaupt keine Not gibt. Und deshalb brauchen wir keine Vergebung. Wir wissen gar nicht, was es heißt, befreit zu werden. Und zum Dritten, weil wir keine Vergebung erlebt haben, haben wir keine Liebe. Und weil keine Liebe da ist, Hingabe, Opfer, kommt nicht in Frage. Man hat kein Motiv dazu. Man ist nicht besonders dankbar. Man hat nichts, was man gerne tun möchte, um seine Liebe Ausdruck zu geben. Oh Simon, du bist so beschäftigt mit deinen Vergleichen, dass du überhaupt nicht an dein Verhältnis zu Gott gedacht hast, ob du ihn liebst oder nicht, mit allem, was du tust. Du hast Respekt für sein Gesetz, du hast Angst vor seiner Strafe vielleicht, aber was ist eigentlich Gott in deinem Leben? Weißt du, was mir besonders persönlich gesagt wird in dieser Geschichte, dass Jesus über lieblose Herzen sehr bewegt ist, sehr besorgt ist. Das ist, was er in uns hervorbringen will. Der Mensch mit seinem großen Wissen, mit seiner Selbstständigkeit, der von sich total überzeugt ist, der immer unpersönlicher wird und unbeteiligter wird an dem Leben anderer Menschen. Dieser Mensch sitzt heute im Sattel unserer menschlichen Gesellschaft. Und ich bin überzeugt, dass dieser Mensch und seine Haltung mit unserem gegenwärtigen Chaos zu verbinden ist. Liebe ist nicht sentimental. Ich rede nicht von Sentiment. Aber Liebe ist wirklich notwendig in unserer menschlichen Gesellschaft heute. Und wir brauchen dringend Menschen, die einen Grund haben, um zu lieben. Notwendig zu unserem Existenz. Und wenn ich Liebe sage, ich meine nicht nur Menschenliebe. Lass uns nicht vergessen, als Jesus die zwei Hauptgebote gegeben hat, sagte er, Nummer eins ist, du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen lieben. Und der zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es gibt Menschen, die ganz gern das umdrehen wollen und sagen also, du versuchst nett zu deinem Nächsten zu sein und Gott muss auch damit zufrieden sein. Aber das ist nicht biblisch, das ist nicht wahr. Und ich habe persönlich festgestellt, mein Interesse für meinen Mitmensch wird erst dann wichtig und groß, wenn mein Verhältnis zu ihm in Ordnung ist und wenn ich einen Grund gefunden habe, ihn anzubeten, wenn es mir eine Freude macht, zu seinen Füßen zu sitzen und Opfer zu machen, um ihm eine Freude zu geben. Wer wenig liebt, sündigt gegen die Menschheit. Dir sind deine Sünden vergeben. Wie dringend brauchen wir ein solches Wort, ein Wort mit Autorität dahinter. Dir sind deine Sünden vergeben. Wie viele der seelisch kranken Menschen heute könnten sofort geheilt werden, wenn sie nur das wüssten. Dir sind deine Sünden vergeben. Ich kann verstehen, dass einige Menschen, die gegenwärtig sind und dieser Satz gehört haben, sofort angefangen haben zu sagen, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Das ist eine gute Frage. Derjenige, der das Gesetz tadellos erfüllt hat, derjenige, der tatsächlich selbst Autor des Gesetzes war, weil ich fest überzeugt bin, dass Jesus mit Mose gesprochen hat auf Sinai damals, derjenige hat das Recht zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Also der letzte Satz, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Die Bedingung ihrer Heilung, ihrer Vergebung war nicht, dass sie geliebt hat, sondern dass sie gläubig war. Aber Glaube und Liebe gehören zusammen, immer. Ein echter Glaube erweckt eine echte Liebe, immer. Also, eins ist klar, der Glaube hat mit einer Person zu tun, nicht mal ein Glaubensbekenntnis oder eine Kirchenkonfession zu gehören. Jesus Christus ist Christentum und mein Verhältnis zu ihm ist entscheidend in meinem Glaubensleben. Was Gott in meinem und in deinem Leben schon möchte, ist eine herzliche Liebe aus Dankbarkeit produzieren. Und sie kommt nur durch den Glauben. Glauben an den gnädigen Geber, der uns einlädt, zu ihm zu kommen mit unserer Belastung. Befinden wir uns zu den Füßen Jesu heute Abend? Hat unser ganzer Begriff Religion, Kirche, Christsein mit ihm zu tun? Haben wir lieben gelernt? Verstehen wir diese Frau? Oder freuen wir uns mit Simon, dass wir nicht so schlecht sind, dass wir überhaupt sowas brauchen? Es gibt eigentlich nur die beiden Haltungen. Die von Simon und die von der Sünderin. Ein Mittelding gibt's nicht. Und derjenige,
der die Haltung der Sünderin angenommen hat, wird Freude finden, seine Liebe auszudrücken. Bei ihm und auch im Dienst an seine Mitmenschen. Das ist, was die ganze Woche hier uns sagen will. Das Verhältnis zu einem lebendigen, liebenden Herrn ist entscheidend in dem Leben eines Menschen. Und wenn das noch nicht klar ist, möchte ich bitten, mach es klar. Die Möglichkeit ist vorhanden. Wir werden heute Abend wieder eine kurze Nachtversammlung halten. Wir haben beiden Abende gehabt. Gestern Abend hatten wir wieder etwa 30 Leute da, wo wir nur die eine Frage besprochen haben: Wie wird ein Mensch klar sein in seinem Verhältnis zum lebendigen Gott? Wie kann man Gewissheit haben? Es ist meine Überzeugung, dass Gott will, dass seine Kinder gewiss sind in ihrem Glauben. Und wir laden herzlich ein. Wir haben unser Wort gehalten, es war kurz, kein Mensch wurde verlegen, die Gelegenheit wurde gegeben, einfach eine Haltung Gott gegenüber zu nehmen. Es wird auch heute Abend hier in den ersten Reihen etwa 5 Minuten nach dem Schluss stattfinden. Jeder, der interessiert ist, auch vielleicht jemand, der schon klar im Glauben steht, aber möchte gerne wissen, wie man das erklärt in 10 Minuten, ist auch herzlich eingeladen. Wir werden einfach zusammen sein, noch 10 Minuten, um diese Hauptfrage noch näher zu betrachten. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für diese schöne Geschichte, wo du uns deutlich sagst, was für dich am wichtigsten ist. Du hast dich gefreut über eine Frau, die ehrlich war, die willig war, zuzugeben, was die Not war und dementsprechend gehandelt hat. Und das wollen wir bei uns allen erleben. Es gibt viele von uns, die so viel vom Leben gesehen haben, so manche Enttäuschungen, dass wir tatsächlich meinen, man würde auch bei dir enttäuscht sein. Ich bitte, dass wir den Unterschied erkennen zwischen einem Gott, der nie aufhört, uns zu lieben, und Menschen, die überhaupt nichts von Liebe verstehen, von Natur aus. Ich danke dir, dass das ganze Evangelium hauptsächlich mit der Liebe zu tun hat. Ich danke dir, dass wir noch nicht ausgelernt haben, egal wie lange wir dabei waren, dass es noch viel gibt, was wir lernen können. Ich danke dir. Ich danke dir, dass deine Arme ausgestreckt sind und dass jeder, der heute Abend innerlich merkt, dass sie dich nötig haben, kommen dürfen. Ich danke dir im Namen Jesu. Amen.